90 Minuten hat Mo Salah im Spiel gegen Leeds United auf der Bank gesessen. Nach Abpfiff hat er sich dick eingepackt in Winterjacke von den Liverpool-Fans verabschiedet. Das sorgt für Gesprächsstoff, genauso wie die Aussagen, die er später im Interview getroffen hat. Heute war er im Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel morgen in Mailand dabei. Da hatte er auch noch gute Laune gehabt. Einsatzminuten bekommt er aber morgen nicht, denn er steht nicht im Kader gegen Inter. Viel zu besprechen hier im Transfer-Update. Hallo und willkommen. Da ist nach dem Wochenende sehr viel Zündstoff beim LFC, Philipp.
Mara, schönen guten Abend. Schön, dass wir darüber sprechen können, denn es brodelt nicht nur beim LFC. Wir können sagen, das ist die Salah-Explosion. Der Vulkan ist ausgebrochen. Warum? Das hören wir ja gleich im Interview. Das war ein Mixed-Zone-Interview. Hier sehen wir wunderbar die Salah-Explosion. Kurz zur Beschreibung. Normalerweise führt die Presseabteilung Spieler zu Interviews, um sie da zu postieren. Wird intern abgestimmt, wer soll sprechen, wer soll nicht sprechen. Logischerweise war Mo Salah nach den 90 Minuten auf der Bank nicht vorgesehen für ein Interview. Hat er sich gedacht, komm, wisst ihr was? Ich will jetzt aber sprechen, ich will explodieren. Und hat sich dann in der Mixzone den Kollegen gestellt.
Dementsprechend die Explosion in der Mixzone. Ein brisantes Interview, wo er zum Rundumschlag ausgeholt hat.
I'm very disappointed. I'm very, very disappointed. To be fair, I have done so much for this club. Everybody can see that during the years and especially last season. Sitting on the bench, I don't know why. Seems like a club is throwing me under the bus. That's how I felt it, how I feel it. I said that many times before. I had a good relationship with the manager, and out of the sudden, we don't have any relationship. I don't know why.
Also du hast es gesagt, der Pressesprecher daneben hat sicherlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. So geht's Mo Salah jetzt wahrscheinlich mit dem Blick auf den Kader.
Ja, wir haben den auch hier, glaube ich, parat grafisch. Da sehen wir ihn. Vielen Dank an die Kollegen. Da sind Mo Salah, oder fehlt Mo Salah im Kader von Liverpool, nämlich für das Champions-League-Spiel gegen Inter, hat logischerweise mit der ganzen Nummer zu tun. Da ist einfach gerade so viel Zündstoff, da möchte man Situationen beruhigen. Natürlich möchte man auch den Trainer Arne Slot stärken, denn wenn du jetzt wahrscheinlich nicht reagierst, wie steht dein Trainer nach solchen Aussagen dann da? Dementsprechend müssen wir bei Liverpools Reisekader, wie er so schön hier auf der deutschen Homepage beschrieben wird, auf den Namen Salah verzichten.
Geht denn jetzt seine Reise weiter von Mo Salah im Winter?
Ja, also ich glaube, bei den Aussagen sind wir uns alle einig, Da kocht's so richtig in ihm, dass sich ein Spieler hinreißen lässt und sowas dann wirklich öffentlich sagt. Das gibt's auch nicht so selten, vor allem nicht bei seiner Qualität. Wir müssen erstmal festhalten, er wird im kommenden Jahr 34. Er verdient aktuell 400.000 Pfund pro Woche. Das könnte ein Jahresgehalt sein für manchen, es könnte sicherlich auch ein Monatsgehalt sein. Bei Salah ist es pro Woche stehen da 400.000 Pfund. An der Ablöse würde es jetzt nicht hapern, denn wie gesagt, er ist Mitte 30, er hat nur noch Vertrag bis 2027, also eine große Ablöse würde Liverpool nicht generieren. Fakt ist, der saudi-arabische Markt weiterhin scharf auf Salah, aber auch wenn man hier vielleicht drüber stolpern könnte, ganz so viel Kohle ist da auch nicht mehr im Umlauf. Ja, noch viel, viel mehr als in Europa. Aber man setzt da auch gezielter auf jüngere Spieler. Salah eben nicht mehr U21, U23-Bereich. Aber trotzdem, Al-Hilal hätte vor 18 Monaten 150 Millionen Euro für Salah bezahlt. Das kam nicht zustande. Stattdessen hat er ja jetzt erst im April seinen Vertrag verlängert. Jetzt als Ninja verkleidet oder als Formel-1-Fahrer auf der Bank bei Liverpool. Also das ist schon eine sehr überraschende Wendung. Liverpool ja im Sommer sowieso mit einem völligen Rundumschlag im ganzen Kader. Jetzt scheint es auch Salah zu treffen.
Aber die Statistiken waren unglaublich. In der vergangenen Saison eine unglaubliche Quote von 29 Toren und 18 Vorlagen. Wie sind die beiden Spielzeiten bis jetzt zu vergleichen?
Ja, schwierig der Vergleich aktuell noch, weil links die gesamte Premier League-Saison der vergangenen Saison zu sehen ist. Rechts die aktuelle Spielzeit, natürlich deutlich weniger Spiele vergangen. Wir sehen auf beiden Flügeln die Heatmap, die sich ein bisschen im Defensivbereich verändert hat. Ich finde vor allem ab Statistik 4 wird einigermaßen aussagekräftig, weil das Durchschnittswerte pro 90 Minuten sind. Da sehen wir, dass er sich weniger Schüsse nimmt, dass er etwas weniger Chancen kreiert, also rund 3 Kontakte pro Spiel, weniger Ballkontakte in der gegnerischen Box hat. Summa summarum, aber knapp 1 Ballkontakt mehr pro Spiel, ist es jetzt auch nicht der Fall, dass man sagt, mein lieber Schwan, was performt denn der Salada für einen Käse? Also es ist schon irgendwie überraschend, es wirkt auch ein bisschen politisch. Und trotzdem muss man sagen, er ist eben auch nicht mehr der jüngste Spieler. Wenn Liverpool einen anderen Weg einschlagen möchte, ist das eine Entscheidung. Und dennoch etwas merkwürdig, dann im April für so viel Geld zu verlängern, wo man ihn, behaupte ich, sicherlich was anderes versprochen hat als
König
immer mal
dargestellt.
90 Minuten Bank, ganz genau.
Genau, das Thema war auf jeden Fall schon die letzten Wochen da, auch vor diesem Wochenende. Und sein Trainer Arne Slot hat sich am Freitag so geäußert.
Für mich sind alle Spieler immer Kandidaten für die Startelf. Ich denke an alle. Wir haben so viele gute Spieler. Mo ist ein außergewöhnlicher Spieler für uns. Das war er schon immer. Ich denke immer an ihn, ob nun in Sachen Startelf oder als Einwechselspieler.
Verstehen Sie die ganzen Diskussionen um ihn?
Ja. Of course, that's.
Na klar, und vielleicht ist es auch verdient so. Er hat so viel Einfluss auf diesen Club und auch auf mich und seine Teamkollegen. Seit 6 oder 7 Jahren prägt er diesen Verein. Da ist es doch ganz normal, dass darüber gesprochen wird, wenn er mal nicht spielt.
Came to the club, we're already talking about it, so then it's completely normal.
Und nach dem Champions-League-Auswärtsspiel gegen Inter Mailand geht es dann in der Premier League am Samstag weiter. Dann gibt es ein Heimspiel gegen Brighton. Das wäre dann auch die letzte Einsatzmöglichkeit von Salah beim LFC in diesem Jahr. Danach reist er dann weiter zum Afrika Cup. Also Liverpool gegen Brighton am Samstag ab 15.50 Uhr dann auf Sky Sport Premier League. Ja, und nach dem Spiel am Wochenende will und braucht der ganze Club mal wieder ein Erfolgserlebnis.
Von Leeds, die haben definitiv mal frische Atem, Energie gebracht. Anton Stach! Anton Stach! Das ist der Ausgleich! Genau in Position. Wer ist da am Pfosten? Tor! 3-3! Unfassbar!
Also Last-Minute-Tor und das Tor auch von Anton Stach. Und der hat auf Instagram die Wasserrutsche ausgepackt. Sliding into the Last-Minute-Points. Bewerbung an die Grafikabteilung.
Ja, brutaler Post. Sicherlich haben wir vielleicht noch eine Praktikantenstelle bei der Sky-Grafikabteilung frei.
Das ist nur Praktikantenstelle.
Also ich behaupte mal, das ist sogar mehr als eine Praktikantenstelle. Ja, netter Post von Anton Stach, dem es da, glaube ich, richtig gut gefällt. Übrigens, weil du es gerade sagst, Afrika Cup und Salah. Wir können vielleicht sogar drüber schreiben, nie wieder LFC-Fragezeichen. Stellen wir uns vor, er kommt gegen Brighton nicht zum Einsatz, ist dann beim Afrika Cup als Egyptian King logischerweise fest eingeplant für Ägypten und wechselt dann im Januar. Könnte es sein, dass wir ihn nie wieder im Trikot der Reds sehen?
Wir bleiben jetzt auf der Insel Oliver Glasner, der ja macht mit erfolgreicher Arbeit bei Crystal Palace auf sich aufmerksam. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2026 und er hat jetzt zu seiner Zukunft gesprochen.
Die Öffentlichkeit ist mehr im Unklaren, wie wir intern, wir sind immer in Gesprächen. Aber wie gesagt, es ist jetzt, ich glaube, unser 25. Pflichtspiel. Also es ist wirklich so, es ist ja kaum Zeit, darüber Gedanken zu machen. Ich wüsste wirklich nicht, wann wir uns zusammensetzen momentan. Jetzt haben wir mal dieses Programm bis 10. Januar definitiv. Und ja, dann werden wir auch in die finalen Gespräche gehen.
Wie hört sich das für dich an, Philipp?
Ja, klar festzuhalten, solange Oliver Glasner sich eben nicht eindeutig Richtung Süd-London zu Crystal Palace bekennt, ist er auf dem Trainermarkt bei den ganz großen Clubs hochinteressant. Überall, wo er ist, hat er einfach totalen Erfolg. Frankfurt, Euroleague-Sieger, Wolfsburg, Champions-League-Qualifikation, Crystal Palace schon 2 Titel, den Club überragend nach vorne geholt. Also sollte Oliver Glasners Vertrag weiterhin Richtung 2026 auslaufen, richtig spannende Personalie auf dem Trainermarkt.
Und dann springen wir in die Bundesliga. Was war vor 5 Tagen, Philipp?
Vor 5 Tagen habe ich mich gefreut wie ein Schnitzel auf die anstehende Sky-Weihnachtsfeier, die übrigens auch phänomenal war. Vielen Dank für diesen tollen Abend.
Weil ich nicht da war.
Das kommt dazu.
Super. Und außerdem 3-jähriges von Fabian Wohlgemuth beim VfB Stuttgart. Am 3. Dezember 2022 hat er sein Amt als Sportchef bei den Schwaben angetreten. Wir wollen jetzt Bilanz ziehen und holen uns Dennis Bayer dazu. Der ist in Barcelona, begleitet die Eintracht in der Champions League. Und Dennis, du hattest einen turbulenten Tag hinter dir.
Ja, turbulent, definitiv. Ich dachte, es wird vor allem sportlich turbulent. Am Ende war ich heute einen halben Tag in Barcelona unterwegs, um einen gestohlenen Rucksack wiederzufinden. Gute Nachricht, Rucksack wieder da, schlechte Nachricht, Inhalt nicht. Also es kann nur aufwärts gehen die nächsten Tage.
Und er hat wahrscheinlich auch das Licht mitgenommen. Aber wir machen trotzdem so weiter, Dennis. Wir fahren mal fort mit der bisherigen Zeit und Arbeit von Fabian Wohlgemuth beim VfB. Wie würdest du es bilanzieren, fast Absteiger, dann zum Pokalsieg innerhalb von 3 Jahren?
Ja, das ist eine einzige Erfolgsgeschichte, so muss man das sagen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Einer der wichtigsten Schritte, einer der ersten großen Schritte von Fabian Wohlgemuth, damals noch als Sportdirektor beim VfB, war, dass er maßgeblich dazu beigetragen hat, Bruno Labbadia zu entlassen als Trainer und Sebastian Hoeneß als Nachfolger zu holen. Das ist ein ganz großer Baustein auch dieses Erfolges, der auch auf Fabian Wohlgemuth zurückgeht, hat dann mit Sebastian Hoeneß jetzt auch noch in der vergangenen Saison bis 2028 verlängert, ganz wichtig, ohne Ausstiegsklausel. Der Trainer also ohne Rauskaufoption beim VfB. Und dann schauen wir weiter, was hat er noch gemacht? Kaderwert beim VfB gesteigert von 123 Millionen auf fast das Dreifache in 3 Jahren. Und das trotz Abgängen, trotz vieler Abgänge, die ihn auch viel Geld gebracht haben. Transferüberschuss von rund 90 Millionen Euro, wenn man nur die Transfersummen mal sieht. Das ist auch schon ein ganz schöner Batzen. Und dann schauen wir uns die Top-Transfers mal an. Nick Woltemade muss man da nennen, in einem Jahr vom Nobody zum Premier League Shooting Star. Das haben sie sehr früh erkannt beim VfB. Dazu mit Dennis Undaff einen spannenden Spieler geholt. Mit Leveling, einen, der in der Versenkung verschwunden war, bei dem sie das Talent erkannt haben. Also sehr, sehr viele positive Effekte. Und dazu ist, seit Fabian Wohlgemuth da ist, auch wieder Ruhe intern beim VfB. Gibt weniger Querelen. Er ist ein Teamplayer, auch beim VfB intern hoch angesehen. Also das sind dann doch sehr, sehr viele Faktoren, die er da mit beeinflusst hat und die maßgeblich zum Erfolg des VfB beigetragen haben.
Gibt es denn auch eine Kehrseite, Dennis?
Ja, die gibt es immer. Schauen wir mal aufs jüngste Beispiel. Im Sommer wollte der VfB einen Stürmer verpflichten als Ersatz für Nick Woltemade. Am Ende hat es nicht geklappt, auch weil da der Medizincheck geplatzt ist. Das ist jetzt eine der Baustellen, die für Winter noch offen sind. Und wenn sich Spieler gut entwickeln, dann musst du denen auch neue Verträge geben. Das hat der VfB gemacht. Das ist eine positive Meldung, dass sie so Jungs wie Leveling, auch wie Führig, wie Karasor, dass sie die gehalten haben. Die verdienen jetzt aber deutlich mehr Geld. Und das ist ein hohes Risiko. Auf der einen Seite musst du das in gewisser Weise machen. Auf der anderen Seite musst du auch aufpassen, wenn ein Verein so schnell wächst, wenn es so schnell nach oben geht, dass dir dieses Gehaltsgefüge nicht um die Ohren fliegt. Denn wenn es gut läuft, mehr Geld zu fordern und zu bekommen, das ist recht einfach. Wenn es wieder schlechter läuft, dann bekommst du diese Gehälter nicht mehr weg. Dann bekommst du zum einen die Spieler schwerer verkauft, wenn sie nicht mehr so performen wie davor, und zum anderen neue Spieler, die kommen. Spieler, die dann ihre Verträge verlängern. Die gucken natürlich auf die Kollegen und sagen, Mensch, was bekommt der denn? Ich verdiene doch Minimum genauso viel. Das heißt, das ist ein ganz, ganz langfristiges Thema, an dem ein großer Rattenschwanz dranhängt. Das müssen sie beim VfB auf jeden Fall im Auge behalten. Das ist ein Risiko.
Aber die Schwaben haben auch einen super Neuzugang verpflichtet. Bilal El-Kanous, seit etwas mehr als 3 Monaten ist er jetzt beim VfB überzeugt, sorgt mit seinen Auftritten schon für Begehrlichkeiten. Es ist eine Laie mit Kauflicht bei ihm. Wie steht es um seine Zukunft?
Da können wir euch neue Details nennen. Es ist eine Laie mit Kaufpflicht, genau, wichtig dabei ist, die ist an Parameter geknüpft, und wenn die nicht erfüllt werden, kann der VfB nicht einfach sagen, wir wollen diese Option jetzt ziehen, sondern es ist wirklich Parameter erfüllt, El-Kanous bleibt, Parameter nicht erfüllt, El-Kanous geht zurück zu Leicester City. Wie sehen die Parameter aus? Er muss zum einen Minimum 20 Pflichtspiele für den VfB machen. Da hat er jetzt 18 schon. Also sollte der sich nicht im nächsten Spiel den Unterschenkel brechen, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass er die erreicht. Dazu muss der VfB auch noch auf einem, wie wir hören, realistischen Tabellenplatz einlaufen. Und dann gibt's noch 1-2 Parameter mehr. All in all gehen alle in Stuttgart davon aus, dass diese Parameter erfüllt werden und Bilal El-Kanous dann über den Sommer hinaus beim VfB bleibt. Neuer Vertrag, Anschlussvertrag ist schon fertig ausgehandelt. Der wird dann laufen bis 2030.
Und Dennis, der VfB sucht einen Stürmer im Winter, einer, der unter Vertrag steht. Der will jetzt aber weg.
Jovan Milosevic ist das, gehört dem VfB, ist aktuell ausgeliehen an Partizan Belgrad. Im Januar könnte er, sollte er eigentlich zurückkommen, aber Milosevic will weg. Der sieht keine Aussicht, keine Perspektive auf Spielzeit beim VfB, hat deswegen nach unseren Infos auch den Wechselwunsch intern schon hinterlegt. Er würde gerne bei Partizan bleiben. Problem, die können ihn nicht kaufen. Die könnten ihn aller Voraussicht nach nur weiter leihen. Die Gespräche mit den Clubs, die sollen jetzt in den nächsten Tagen starten. Dann wird es darum gehen, ob Jovan Milosevic noch mal ein halbes Jahr länger bei Belgrad bleibt. Falls das nicht klappt, dann stehen aber schon ein paar andere Clubs aus ganz Europa in der Warteschlange, da dann reinzugehen. Also Tendenz in dem Fall, es wird zu einem Winterwechsel kommen.
Wir kommen gleich nochmal mit einem Barca-Thema zu dir zurück, Dennis. Danke auf jeden Fall schon mal für den Moment, trotz des ganzen Trubels, dass du trotzdem bei uns hier im Transfer-Update bist. Und wir schauen jetzt erstmal auf die Bayern. Die Zukunft von Dayo Upamecano, die bleibt weiterhin offen. Der FC Bayern würde gerne den Vertrag verlängern, doch Upamecano stellt hohe Anforderungen. Wie ist da die Lage?
Also ich kann jeden Spieler verstehen, der im Sommer ablösefrei wäre, dass er zumindest Optionen auslotet. Langsam müssen wir aber auch festhalten, die Crunch-Time steht an, denn ab 1.1. dürfte Upamecano offiziell mit anderen Vereinen verhandeln, Richtung Sommer, Richtung ablösefreiem Transfer und dann eben auch unterschreiben. 1. Januar nicht mehr ganz so lange hin. Also ich verstehe die Spielerseite, denke, so langsam sollte man aber eine klare Tendenz schaffen.
Wir hören den Nationaltrainer Didier Deschamps.
Es ist seine Entscheidung. Wenn er bei Bayern bleibt, ist das gut. Wenn er entscheidet, den Verein zu wechseln, ist es auch gut. Es ist seine Entscheidung. Wir bauen auf ihn. Er ist wichtig für Frankreich. Mit ihm sind wir stärker.
Défenseur et l'équipe de France est plus forte avec lui.
Ja, und ein Name bei den Bayern, den nur wenige bisher gehört haben, ist Olaya. Was hat es mit ihm auf sich?
Ja, Virgilio Olaya, der in Ecuador als der Neue, der Junge Hincapié genannt wird, hat einen Vertrag.
Sieht auch so aus.
Ja, ich finde auch, zwar nicht tätowiert, aber durchaus Ähnlichkeit zu erkennen. Hat einen Vertrag bei SD Aucas, die Liga Pro Serie A in Ecuador, also die erste Liga aus Ecuador. Was können wir zu ihm sagen? Verhandlungen laufen erstmal zwischen ihm und Bayern, auch zwischen den Vereinen. Wäre ein Campus-Transfer, läuft über das Campus-Programm Red and Gold. Ziel wäre eher eine Verpflichtung Richtung Sommer, weil im Winter auch die FIFA-Statuten da nicht ganz so einfach sind mit einem Spieler, der aus Südamerika Richtung Deutschland wechseln möchte und eben noch minderjährig ist. Jochen Sauer arbeitet an dem Deal. Sollten sie die Bayern Richtung Sommer ziehen, dann ist eine direkte Leihe durchaus Thema. Die Grasshoppers aus Zürich wären dabei ein potenzieller Abnehmer. Aber die Nummer ist eben noch nicht durch, noch nicht in trockenen Tüchern und dennoch laufen da Gespräche zwischen Bayern, Olaya und Aucas.
Und dann kommen wir zum Diamant von RB Leipzig, Jan Diomande, 19 Jahre jung, im Sommer gekommen, direkt eingeschlagen, 6 Tore, 3 Vorlagen in 13 Bundesligaspielen, jetzt am Samstag der Dreierpack gegen Frankfurt. Also Wahnsinnsentwicklung, vor ein paar Wochen haben wir ein 100-Millionen-Preisschild genannt.
Wie sieht's jetzt aus? Gab auch ein bisschen Spott. Da wurde gelacht, kann man sagen.
Jetzt nicht mehr.
100 Millionen für einen Leipziger Bankspieler, der immer mal reinkommen darf. Ja, damals waren es 100 Millionen. Die, können wir mittlerweile sagen, sind fast schon geknackt. Jetzt ein Hattrick gegen Frankfurt. 18 Jahre jung. Unfassbares Potenzial. Und was für eine Geschichte. Der hat vor nicht allzu langer Zeit noch irgendeine College-Liga in den Vereinigten Staaten gespielt. Da hat er auf irgendwelchen Plätzen gekickt, die nichts mit Profifußball zu tun hatten. Und mittlerweile aus der Leipziger Startelf gar nicht mehr wegzudenken. Jan Diomande, wird RB irgendwann mal richtig Kohle bringen, weil er keine Klausel hat. Und dementsprechend, muss man es fast so stumpf sagen, lacht sich RB aktuell tot. Weil den haben einige verpennt im Sommer. Hat zwar 20 Millionen gekostet, da hätte man noch sagen können, von einem La-Liga-Absteiger Leganés damals gekommen. Was für ein Risiko. Jetzt müssen wir sagen, was für ein Transfer.
Und andere bekommen schon Sorgenfalten, ne? Unter anderem auch Julian Nagelsmann, denn Jan Diomande könnte zum Problem werden für die deutsche Nationalmannschaft.
Genau, Gruppengegner, Elfenbeinküste, Diomande logischerweise, also stand jetzt zumindest mit dabei, hat natürlich jetzt auch ein ganz schönes Programm vor der Brust. Bald der Afrika-Cup mit der Elfenbeinküste und dann ein halbes Jahr später auch noch die Weltmeisterschaft. Und das nochmal mit 18 Jahren, vor ein paar Monaten noch College-Fußball gezockt. So schnell kann es gehen. Glaubt an euch da draußen, ihr Jugendfußballer.
Ja, und Ezequiel Bansouzi, der gehört zu den wenigen Sommerneuzugängen von RB Leipzig, die eine Ausstiegsklausel im Vertrag haben. Die kann Leipzig ihm aber abkaufen. Was hat's damit aus?
Genau, Leipzig forciert eben immer mehr, dass man die Hand auf den eigenen Spielern hat und nicht diese Abgänge von Szoboszlai, von Kunku über Klauseln immer wieder kommen. Dementsprechend hat man sich bei Bansusi zwar auf eine Klausel geeinigt, allerdings hat RB dennoch beide Zügel fest in der Hand, weil sie eben für 3 Millionen Euro brutto Bansusi die Klausel abkaufen können, die übrigens bei 65 Millionen liegt. Bedeutet, Verein X kommt auf RB zu, möchte Bansusi für 65 Millionen per Klausel holen. Dann sagt RB, pass auf mal lieber, für 3 Millionen kaufen wir sie dir jetzt ab und dann ist die Klausel gestrichen. Also Marcel Schäfer fasst da einiges an, macht damit auch einiges richtig.
Und die Zügel auch festgehalten
ganz
im Sommer
fest.
Bei Christoph Baumgartner. Da gab es im Sommer ja die ein oder anderen Transfergerüchte. Crystal Palace war dran, RB hat ihn aber nicht gehen lassen. Gute Entscheidung, kann man jetzt sagen.
War auch weit mehr als ein Gerücht, war richtig heiß. Und wir können mittlerweile auch sagen, was Crystal Palace geboten hätte. Zwar hat Marcel Schäfer alles abgeblockt, wollte Baumgartner unbedingt halten. Nach unserer Info hätten die Londoner allerdings 30 Millionen Euro im Gesamtpaket für Baumgartner bezahlt. 25 plus 5 kam nicht dazu, weil Baumgartner auch bleiben wollte. Aktuell Scorer pro Spiel einer, dementsprechend Topquote.
Und bei einem anderen Leipziger gab es im Sommer viele Gerüchte. Amadou Haidara wurde in der laufenden Saison noch gar nicht eingesetzt. Jetzt gibt es den Wechsel nach Frankreich.
Ja, und wird aller Voraussicht nach auch gar nicht mehr eingesetzt, denn der Transfer zu RC Lens, die übrigens ziemlich überraschend Tabellenführer in der Liga in Frankreich sind, holt Haidara, wenn nichts völlig Überraschendes dazwischen kommt, im Winter, im Januar dann Ablöse. So bei anderthalb, bei 2 roundabout, da sprechen die Clubs gerade noch, inklusive Boni allerdings, und der B spart dann 2,5 bis 3 Millionen Euro Gehalt für die Rückrunde ein. Haidara somit unmittelbar vor einem Wechsel nach Frankreich zu Lens.
Und die Leipziger sind nach dem 6:0 gegen Eintracht Frankfurt dann am Freitagabend zu Gast bei Union Berlin, die die letzten 3 Spiele innerhalb einer Woche ja verloren haben. Das ist dann unser Flutlicht. Freitag ab 19:30 Uhr melden wir uns aus der alten Försterei. Und dann drehen wir jetzt das Thema der letzten Tage noch weiter. Bleibt Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund? Das ist weiterhin offen. Er zögert nicht nur, er hört sich auch Angebote von Weltclubs an.
Ist das eine Frage an mich?
Ja.
Ach so, ja. Hört er sich an? Absolut.
Erkläre es.
Top-Profil Nico Schlotterbeck, weil er vor allem mit dem Ball unfassbar gut ist. Seine Diagonalbälle, ja, die haben schon definitiv Champions-League-Qualität. Ist eine schwebende Situation. Und jetzt haben wir vor allem unter anderem den Kollegen Patrick Berger mit ganz frischen Infos.
Und auch Christoph Freund hat sich geäußert.
Ja, überraschend.
Wäre Nico Schlotterbeck vielleicht einer? Könnten Sie sich den beim FC Bayern gut vorstellen?
Ja, Nico Schlotterbeck ist ein sehr, sehr guter Spieler, sehr guter Verteidiger. Aber ich kann mir nur wiederholen, dass wir mit unserem Kader sehr zufrieden sind und uns auf den fokussieren.
Nico Schlotterbeck hat die Muskeln spielen lassen und den BVB zum Sieg geschossen gegen Hoffenheim. Trainer Nico Kovac hat mir im Interview verraten, dass Schlotterbeck einer ist, der vorangeht, ein Führungsspieler, den natürlich auch die Fans weiterhin beim BVB sehen wollen. Die Zukunft allerdings offen, haben wir mehrfach besprochen. Er wartet, er zockt, was bei Real oder bei den Bayern passiert. Und auch beim FC Barcelona könnte sich ein Türchen öffnen. Es gab einen losen Austausch zwischen der Schlotterbeck-Seite und dem FC Barcelona. Allerdings muss noch viel passieren bei der Blaugrana, um wirklich auf einen wie Schlotterbeck zu gehen. Linksfuß, den suchen sie. Auf jeden Fall auch dieses Profil. Einer, der spielerisch etwas lösen kann. Aber mit Araujo haben sie noch einen Topverdiener in ihren Reihen, der über 10 Millionen Euro netto derzeit einstreicht. Das heißt, den müsste man überhaupt erstmal losbekommen, um wirklich auf einen wie Schlotterbeck zu gehen. Und dann Prio bei der Blaugrana, ganz klar ein möglicher Nachfolger für Robert Lewandowski. Da ist Alvarez von Atletico Madrid ganz oben auf der Liste, auf dem Wunschzettel von Joan Laporta und von Hansi Flick. Aber ob sie sich den am Ende leisten können, das steht noch in den Sternen.
Und damit werden wir dann auch schauen beim FC Barcelona, wo die große Frage bleibt, wie geht es für Marc-André Ter Stegen weiter? Die kurzfristige Frage lautet erstmal, ist eine Rückkehr in den Kader gegen die SGE denkbar? Dennis ist uns zugeschaltet. Wie ist der aktuelle Genesungszustand?
die ist denkbar. Das hat Hansi Flick schon verkündet. Marc-André Ter Stegen ist auf dem Weg zurück, auf dem Weg der Besserung und ist eine Kaderoption fürs Champions-League-Spiel morgen gegen die Eintracht. Aber er hat auch klargemacht, Jean Garcia, das ist unsere Nummer 1. Wojciech Szczęsny, bisher eigentlich so der Notfallkeeper, der die letzten Monate bei Barca ran musste, der hat das super gemacht. Der ist die Nummer 2, heißt Marc-André Ter Stegen, ist zwar wieder zurück, ist zwar wieder eine Option, aber ist aktuell nur die Nummer 3 beim FC Barcelona.
Danke, Dennis, für deine Einschätzung. Und um seine Restchance auf die WM zu bewahren, muss er ja im Winter wechseln. Welche Clubs kommen da für einen Winterwechsel in Frage, Philipp?
Ja, wir haben ja die Great Football Maschine angeworfen, um mal reinzuschauen, was ergibt überhaupt Sinn, was ist möglich für Marc-André Ter Stegen. Starten mal ganz links bei den Red Devils, die mit Lammens zwar einen neuen Goalie im Sommer verpflichtet haben. Er selbst, aber auch sein Backup Bayern, die nur unter 63% Abwehrquote vorweisen. Dazu wehrt Lammens nur 5% aller Flanken ab, durchaus ein Sicherheitsrisiko. In der Premier League eigentlich möchte man im Old Trafford auf Lammens setzen. Dennoch wäre die Option Ter Stegen sicher nicht die schlechteste. Fliegen von Manchester nach Bologna. Hier sehen wir Lukas Skorupski, der momentan zwar verletzt ist, allerdings Ende Dezember wohl wiederkommt. Jedoch muss man hier festhalten, vor der Verletzung kein sicherer, kein konstanter Rückhaltstand. Vergangene Saison im Vergleich mit den anderen Serie A-Keepern unter Ligaschnitt. Bologna nutzt den Keeper auch häufig in der Spieleröffnung. Dementsprechend Ter Stegen als richtig guter Fusi da eine Top-Option. Beşiktaş mit Mert Günok und Ersin Destanoğlu, ja, die teilen sich so ein bisschen die Kiste. Günok dabei eigentlich über dem Zenit, Destanoğlu offenbar nicht beständig genug, um die dauerhafte souveräne Nummer 1 zu sein. Deswegen wäre bei Beşiktaş das klare Update und eben auch endlich ein großer Name für die Mannschaft aus Istanbul. Ajax mit einer schweren Phase, stehen national und international schlecht da. Ja, Keeper immer wieder der 42-jährige Remco Pasver, den wir hier sehen. Dementsprechend, das Torwartteam würde durch Ter Stegen natürlich qualitativ auf eine ganz andere Stufe gehievt werden. Es gibt also mehrere Optionen. Auch Parma wäre zwar nochmal eine Qualitätsliga, tiefer Brügge wäre auch eine Möglichkeit, aber reichen diese Clubs wie Parma oder Brügge dazu, noch auf den WM-Zug aufzuspringen? Klar ist, wenn in Barcelona nichts völlig Verrücktes passiert und Marc-André Ter Stegen zur Rückrunde wieder erwarten, die Nummer 1 wird, dann muss er wechseln, um den Lebenstraum Weltmeisterschaft noch irgendwie packen zu können.
Und dann schauen wir jetzt auf den Erzrivalen Real Madrid. Da wird die Luft dünner für Xabi Alonso. Der Trainer steht nach nur einem Ligasieg aus den letzten 5 Spielen stark in der Kritik. Gestern verloren die Königlichen mit 0:2 gegen Celta Vigo und das hat der Coach gesagt.
No todos asumimos la culpa. Todos estamos juntos en los momentos buenos, en los no tan buenos.
Wir nehmen alle die Schuld auf uns. Wir müssen aber zusammenhalten, in guten und eben auch schlechten Zeiten. Wir müssen Verantwortung übernehmen und nicht zu weit vorausschauen jetzt. Es ist eine schwierige Situation gerade, auch wegen Verletzungen. Wir müssen jedes Spiel Dinge verbessern jetzt und ändern. Schauen wir, was am Mittwoch passiert.
Tenemos que ir cada partido cambiando cosas y de cara al miércoles veremos.
Und die Marca sagt sogar, es könnte das Endspiel sein für Xabi Alonso. Wir hatten vor kurzem ja auch erst das Thema, wie es bei Real brodelt. Was passiert da jetzt, Philipp?
Ja, die Marca macht heute tatsächlich ganz groß. Mögliches Endspiel gegen City hängt natürlich auch ein bisschen vom Spielverlauf ab. Und das war eben unser Thumbnail am 27. November. Da haben wir schon vom Pulverfass Real gesprochen, um mal in der Jugendsprache hier zu bleiben. Stimmung in der Realkabine, haben wir uns sagen lassen, bodenlos. Also da knackt's aber mal so richtig, da knirscht es, Teamchemie wirklich schlecht und insgesamt einfach eine schlechte Grundstimmung. Jetzt die Celta Vigo-Pleite, also wir müssen sagen, die Alonso-Seite weiß ganz genau Bescheid, man braucht jetzt bei einem der größten Clubs der Welt ganz zwingend Ergebnisse. Ansonsten hat sich die Nummer deutlich schneller erledigt, als wir es hätten vermuten können. Ist ja durchaus überraschend. Ob man jetzt schon vom Endspiel gegen City reden kann, muss man schon klar abwarten. Aber die Marca, breitschultrig wie sie sind, schreiben, es ist ein Endspiel für Xabi Alonso. Wir warten es mal ab.
Ja, wird eine schwierige Aufgabe, aber sein ehemaliger Club Bayer Leverkusen hat es ja auch geschafft in der Champions League. Bei City, schauen wir mal, was wird. Wir bedanken uns auf jeden Fall jetzt bei unserer treuen Zuschauerin, Lena. Grüße gehen raus. Wir haben einen Adventskalender bekommen. Und so. Du darfst auch gerne mal die 8 oder was wir heute haben, kannst du auch gerne mal aufmachen.
Ja, also wir sind hier mal kurz close drauf. Daumen hoch, der TU-Daumen von unserer, ich sag's jetzt, größten Unterstützerin Lena. Lena, du wirst auch jetzt zuschauen. Liebe Grüße nach Hause. Danke für den Adventskalender. Ich mach mal die 8 auf. Wo ist sie? Und mops mir mal ein schönes Stück Schokolade raus. Mara, du hast ja heute schon die anderen 7
ja,
Türchen
natürlich
verschlungen, möchte man meinen. Die freche Mara Mones. So, hier haben wir es. Lena, hab vielen Dank für diesen Kalender. Und den hauen wir uns jetzt Tag für Tag ordentlich rein.
Kurze Pause und dann schauen wir unter anderem in die MLS zu Thomas Müller und Lionel Messi. Und vorher gibt es noch einen Zlatan, der Zlatan Sachen macht.
Zlatan never misses.
Miami feiert, das Team um Lionel Messi hat den MLS-Titel gewonnen. 3:1 heißt es am Ende für Inter Miami gegen die Vancouver Whitecaps. Damit hallo zurück im Transfer-Update. Für die MLS ja, war es das Finale Inter Miami gegen die Vancouver Whitecaps. Für die Fußballwelt war es aber auch das Duell Thomas Müller gegen Lionel Messi, Philipp. Die Namen stehen schon groß drüber.
Definitiv, aber wir wollen hier nicht unterschlagen, dass neben Messi und Müller auch Florian Plettenberg zugegen war. Und ich glaube, die Namen, die spielen fast in einer Liga. Also Pletti hat, glaube ich, eine richtig geile Zeit. Erst die Auslosung, dann durfte er sich das Spiel noch reinfahren, ein paar Töne für uns sammeln.
Bei Idol
mittlerweile getroffen. Ist er zurück und hat sofort wieder seine Vaterpflichten erfüllt, wie ich mir heute habe sagen lassen. Pletti, welcome back in Germany.
Aber noch nicht seine TU-Pflichten. Bald dann wieder. Also Thomas Müller hat in seiner Premierensaison in Kanada den 36. Titel seiner Karriere verpasst. Jetzt hören wir ihn und dann natürlich auch die Einschätzung von Florian Plettenberg.
Auch wenn Miami ein tolles Team hat, aber wir hatten sie schon, ich sag's jetzt einfach, wir hatten sie schon am Sack dann. Und haben dann ein bisschen Pech mit dem Pfosten, muss man auch ganz klar sagen. Wenn da das Tor fällt, geht das Spiel in eine andere Richtung. Dann machen wir den Fehler. Und ein bisschen ärgert mich schon unsere letzte 10 Minuten, Viertelstunde nach dem 2:1 Gegentor. Da waren wir dann einfach ein bisschen zu wild und hatten es nicht mehr kontrolliert aufgegleist bekommen. Aber das ist natürlich, wir sind eine junge Mannschaft. Wir sind, wie gesagt, in diesem Jahr erst so richtig nach oben durchgestartet. Und deswegen... Ja, es ist tough, dass wir es verloren haben. Ich hatte das Gefühl, wir haben es aus der Hand gegeben, anstatt dass Miami sich das unbedingt irgendwie geholt hat. Aber man muss den Sieg anerkennen. Ich denke eher schon fast an diese nächste Saison, weil ich weiß, was für ein Potenzial da noch schlummert. Und dass wir eben ja, mit ein paar besseren Entscheidungen, mit ein bisschen mutigeren Positionen, hätte man denen ja, den Chaos machen können, aus meiner Sicht. Aber ja, das ist Zukunftsmusik.
Lionel Messi holt sich zum ersten Mal in seiner Karriere die MLS-Krone. 3:1 gewinnt Inter Miami im Chase Stadium in Fort Lauderdale vor ca. 21.500 Zuschauern gegen die Vancouver Whitecaps gegen Thomas Müller. Miami schnell drin in dieser Partie, geht mit einem Eigentor in Führung. Aber das Müller-Team kämpft sich zurück. Angeführt von einem wirklich sehr, sehr starken Müller. Hatte unter der Woche muskuläre Probleme, aber hat sich reingekämpft. Führte sein Team zum Remis. Am Ende ging Vancouver die Puste aus. Inter Miami gewann am Ende verdient mit 3:1. Auf dem Platz eine Riesenparty, unter anderem mit Besitzer und Präsident David Beckham mit dabei. Zwei interessante Informationen noch, denn Alba und Busquets beenden mit dieser MLS-Krone ihre international so erfolgreichen Karrieren. Für Sie vor Ort aus Fort Lauderdale, Florian Plettenberg für Sky Sport News.
Und ebenfalls den Schritt in die MLS gegangen ist Lorenzo Insigne. Jetzt steht er aber vor einer Rückkehr in die Serie A. Wir haben schon vor 2 Wochen darüber berichtet. Was kannst du uns jetzt sagen?
Wir können erst mal sagen, dass Maurizio Sarri, Trainer von Lazio, seinen Sohn, wie er ihn selbst nennt, er ist wie ein Sohn für ihn, schon gern wieder im Kader hätte, wäre eine Wiedervereinigung der beiden Sarri und Insigne. Aktuell aber noch nichts durch. Insigne ist ja ein Free Agent, vereinslos nach seinem Engagement in Toronto. Allgemein eine Rückkehr nach Europa für ihn definitiv Thema und auch ein Wechsel Richtung Roma, Richtung Lazio. Für ihn interessant, aber noch nicht durch, sollte es zur Rückkehr kommen. Vielleicht paffen sie beide mal eine. Sarri ist ja durchaus ein Verfechter einer Zigarette.
Ja, und dagegen liebäugelt Philipp Tietz vom FC Augsburg mit einem Wechsel in die MLS. Da gibt es aber auch noch andere Optionen. Was könnte da im Winter passieren?
Ja, Toronto aus der MLS, da haben wir wieder Toronto, an Tietz interessiert. Wir hören auch von Mainz, von Lautern und von Heidenheim. Für Tietz aus seiner Sicht ein Winterwechsel geplant bei einem Vertrag bis 27, aber bei relativ geringen Einsatzzeiten. Ja, Philipp Tietz möchte grundsätzlich weg aus Augsburg und könnte sich einen Transfer schon im Januar vorstellen.
Und geht der Daumen?
Oh, Abgangsdaumen können wir schon. Da fliegt er rein Richtung, was haben wir da? Zwei.
Gut,
das ist übrigens der TU-Daumen von Lenas Adventskalender.
Stimmt.
Vielen Dank nochmal.
Hast du eben schon mal angepasst,
war
auch von der Richtung.
Ja.
Die Horizontale. Ja, unter Sandro Wagner, muss man sagen, hatte Philipp Tietz keine große Rolle gespielt. Der Trainer ist weg, wie auch zwei andere Coaches in diesem Gruselherbst. Auch Paul Simonis und Bo Henriksen hatte es erwischt. Sky und 180 haben eine Umfrage gestartet, wo die Fans Sandro Wagner denn zukünftig sehen. Und die meisten Stimmen gab es für als Trainer in der zweiten Liga oder als Trainer eines anderen Bundesliga-Vereins. Was kannst du dir vorstellen?
Ja, klingt vielleicht erstmal aus Sandro Wagners Sicht wie ein Rückschritt, zweite Liga, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so schlecht, auch mal einen Schritt zurückzugehen und dann vielleicht zwei nach vorne zu machen. Ich bin mir sicher, dass es auf gar keinen Fall seine letzte Station war in Augsburg. Wird er sicherlich gut reflektieren. Ich glaube, ich hätte mich auch für diesen Punkt entschieden, weil auch in der zweiten Liga gibt es so viele fantastische Clubs, die sicherlich richtig Spaß machen, auch als Trainer.
Wenn man was einfordert, ich glaube, dann sollte man es auch konsequent einfordern. Ja, logisch, da kann ich dann auch eklig sein. Aber ich glaube, so Ausbrüche, also ein Vulkan bin ich nicht. Also ich werde nicht wie Bo sein. Ja, das liegt mir nicht, das ist nicht meine Art. Ich glaube, dann würde ich auch was spielen, was ich nicht könnte. Am Schluss ist wichtig, ich glaube schon, dass man als Trainer auch authentisch bleibt.
Also auf den Vergleich mit Bo Henriksen angesprochen, hat er gesagt, er ist ein anderer Typ. Heute eben die Vorstellung bei den Mainzern. Urs Fischer und Mainz 05, passt das denn zusammen, Philipp?
Ja, auch da haben wir Create Football in die Spur geschickt. Hier sehen wir erstmal Fischer ziemlich entschlossen im Mainzer Stadion. Natürlich das komplette Gegenteil erstmal zu Bo Henriksen. Henriksen ein wilder, ein emotionaler, ein lauter Typ. Fischer dagegen sehr sachlich, sehr analytisch, sehr ruhig. So eben der ganz typische Schweizer, der alles ein bisschen entspannter und ruhiger angeht. Aber der bei Union bis zur Trennung dann eben überaus erfolgreich war, den Club bis in die Champions League geführt hat mit einem Fußball, ja, der jetzt nicht jeden vom Hocker gerissen hat. Wir erinnern uns an sehr unangenehme Unioner, die auch sehr eklig, wie Fischer es gerade beschrieben hat, sein konnten, die auch immer wieder über hohe Bälle, über Flanken hereingaben, Standardsituationen erfolgreich waren und die vor allem über eine sehr stabile Defensive gekommen sind. Dazu sehr, sehr gerne in der Dreierkette auch der Mainzer Kader so auf ein 3-4-2-1 ausgerichtet mit sehr laufstarken und aggressiven Profilen, vor allem in der Defensivbewegung. Also das kommt Fischer definitiv zugute. Und wir können hier noch festhalten, Mainz braucht jetzt nicht irgendwie mit schöner Spielerei anfangen. Also geht es jetzt nicht um Schönheitspreis. Für Mainz geht es jetzt darum, Punkte zu holen, Tabellenletzter in der Bundesliga mit Fischer auch eine stabile Defensive aufzubauen. Denn da schmeiße ich gerne 3 € ins Phrasenschwein. Wer hinten nicht zu null spielt, der wird es auf Dauer schwer haben, konstant zu punkten. Dementsprechend sagen wir, Fischer, Mainz passt auf jeden Fall.
Ja, und sind wir gespannt, ob er dann schon Punkte holen kann in seinem ersten Spiel, denn da geht's dann gegen die Bayern und die XXL-Highlights gibt's am Sonntag ab 19.30 Uhr bei uns auf Sky Sport Bundesliga. Und auch in der zweiten Liga ist heute was im Trainerstab passiert, nämlich beim Karlsruher SC. Zlatan Bajramovic scheidet nach 9 Jahren aus. Warum?
Boah, das ist durchaus überraschend, denn Zlatan Bajramovic sehr, sehr eng mit Christian Eichner, mit dem Cheftrainer der Karlsruhe. Aber jetzt die Trennung. Wir hören, weil sich Verein und eben Bajramovic nicht so grün waren, was die Ausrichtung anbetrifft. Mit jungen Spielern eben vor allem reinzugehen, viel auf die jungen Spieler zu setzen. Gab interne Differenzen. Jetzt sucht man nach einem neuen Co-Trainer, Daniel Gordon, erstmal interimsweise der Co von Christian Eichner, dem das natürlich total wehtut, weil er mit Bajramovic einen sehr engen Vertrauten verliert. Regional für Karlsruhe definitiv eine ziemlich dicke Nachricht.
Und wir haben einen spannenden Coach to watch. Tonda Eckhardt sagt vielleicht nicht so vielen was, schreibt aber eine unglaubliche Geschichte mit der Beförderung vom Interimstrainer zum Cheftrainer bei Southampton.
Ja, Tonda Eckhardt, Deutscher, 32 Jahre jung, 93er Jahrgang, wird im Januar dann 33 Jahre alt und ist jetzt Cheftrainer in der zweiten englischen Liga bei den Saints. Erst interimsmäßig in 5 Spielen 2,4 Punkte geholt. Sein erstes Spiel als Cheftrainer jetzt auch direkt gewonnen. Ich glaube, sagt jetzt nicht jedem was der Name, aber ich habe hier die Co-Trainerliste vor ihm. Also er war Co-Trainer unter Marco Rose. Er war Co-Trainer unter Robert Klaus, unter Alexander Blessin, unter Miroslav Klose, Achtung, unter Alberto Gilardino, unter Patrick Vieira, unter Gerhard Struber, unter Valeria Ismail. Also der hat mit 32 Jahren schon so viel Input aufsaugen können. Ich finde den Weg total spannend. Er war auch schon in Genua, war bei Barnsley, war bei Bayerns U17. Also wir merken, das passt eigentlich gar nicht in ein 32-jähriges Leben alles rein. Tonda Eckhardt hat es gemeistert, ist jetzt Cheftrainer bei Southampton und dementsprechend wünschen wir viel Erfolg für unseren heutigen Coach to Watch, Tonda Eckhardt.
Und als Player to Watch haben wir uns Ben Havekhorst rausgesucht, spielt bei Bayer Leverkusen, hat bei der U17-WM für Deutschland gespielt. Fabian Schreiner hat die Infos für uns.
Mit 16 Jahren trainierte er schon unter Xabi Alonso. Die Rede ist von Ben Havekhorst. Der Innenverteidiger ist seit der U11 bei Bayer Leverkusen, gehörte da immer zu den Jahrgangsbesten. In diesem Jahr spielte Havekhorst mit der deutschen U17-Nationalmannschaft als Kapitän erst die EM und dann die WM. Zu seinen Stärken zählen unter anderem das Aufbauspiel und die Spielkontrolle. Havekhorst gehörte auch zum Kader, der vor 2 Wochen völlig überraschend bei Manchester City mit 2:0 gewinnen konnte. Nun hofft der Linksfuß auf ein baldiges Pflichtspieldebüt bei den Profis.
So, und das war's hier vom Transfer-Update. Hier geht's gleich noch weiter mit der Nachspielzeit und der Pressekonferenz der Eintracht vor dem Champions-League-Spiel. Danke, Philipp. Immer nah dran ja auch an RB Leipzig. Und man muss da schon fast sagen, nachdem Xavi Simons weg ist, wirkt fast alles besser. Ich weiß nicht, ob es nur mit ihm zu tun hat, aber er war jetzt auf jeden Fall erfolgreich, hat nach fast 3 Monaten in der Premier League nun endlich überzeugt. Am Wochenende gab es sein erstes Tor für Tottenham. Ein 2:0-Sieg gegen Brentford, Jubel wie früher in Leipzig und vielleicht der Start in eine erfolgreichere Zeit jetzt in London.
Toi, toi, toi. Schönen Abend, hat Spaß gemacht und bis bald.